Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor liest aus seinem Roman, der im Primero Verlag erschienen ist und beleuchtet wichtige Fragen, die sich aus der Katastrophe von Stalingrad ergeben.
Haller genoss es, Herr über Leben und Tod zu sein. Aber man durfte den Bogen nicht überspannen. Zudem konnte der Wachtmeister seine Spielschulden nicht mehr tilgen, wenn er im Kampf fiel, und so sagte Haller betont beiläufig: »Stehen Sie auf, Slesina, will ich noch mal ein Auge zudrücken. Und jetzt zu euch.« Er wandte sich an den Rest der Männer. »Je zwei Mann nehmen sich einen Flammenwerfer. Alle von Unterarzt Volko mit roter Farbe gekennzeichneten Häuser sind wegen Seuchengefahr abzubrennen. Die Feldjäger und Wölks Leute nehmen die linke Straßenseite, von Wetzlands und Pflügershaufen die rechte. Kontakte zur einheimischen Bevölkerung sind verboten. Bei Widerstand ist sofort von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Noch Fragen, Herr Leutnant?« »Keine, Herr Oberleutnant.« »Na dann, frohes Schaffen. Munition und Flammenwerfer fassen.« Die Häuser bestanden aus Bretterwänden und mit Holzschindeln bedeckten Dächern. Sie brannten wie Zunder. Rollo richtete wütend seinen Flammenwerfer auf das zweite markierte Haus und erwischte beinahe ein mageres Bürschchen, das, in Lumpen gekleidet, aus dem Eingang trat. Fluchend riss Rollo das Rohr zur Seite und setzte anstatt des Jungen die Reste des Obstbäumchens im Vorgarten in Brand. Pflüger, Piontek und Wölk hatten ihre Erfahrungen mit russischen Kindern gemacht. Sie warfen sich in Deckung und legten sofort auf den Burschen an. »Hände hoch und herkommen, kleine Kröte«, rief Pflüger. »Rucki Werch heißt das«, erklärte Piontek. »Mir doch egal.« Pflüger entsicherte seine Waffe. »Wenn Sie nicht verrecken wollen, sollen Sie Deutsch lernen.« Auch die anderen Männer waren in Deckung gegangen. Der Junge war sichtlich erstaunt über das Chaos, das er allein unter 20 erwachsenen deutschen Soldaten angerichtet hatte. Er hatte große runde Augen und einen ebenso runden, kahl geschorenen Kopf. Mit seinen Ohren hätte man Fliegen erschlagen können. Sie wurden nur noch durch seine Füße übertroffen, die in zerrissenen Stiefeln steckten. Oberkörper und Beine wirkten dagegen lächerlich kurz. Er sah aus wie ein zu klein geratener Erwachsener. Langsam hob er die Arme, seine viel zu weiten Lumpen rutschten ihm auf die Schultern zurück. »Bitte, Haus nicht kaputt, nix Typhus!« Für die Lage, in der er sich befand, war er überraschend kaltblütig. Dem Leutnant kam er vor wie ein geschäftstüchtiger kleiner Bauer, der gelernt hatte, sich zu arrangieren. So einer war zu gerissen, um sich in selbstmörderischer Weise als Köder benutzen zu lassen. Hans stand auf und ging langsam auf ihn zu. »Nix Feind, Freund!« Der Bursche wies auf das rote Typhuszeichen an der Hauswand. »Ich machen, weil wollen Ruhe vor Deutschsoldat.« Hans nickte. Der Junge gefiel ihm. »Verstehe, keine Angst, wir tun dir nichts. Sind noch Leute im Haus?« Der Bursche warf einen schnellen Blick ins Haus, als müsste er sich selbst vergewissern. »Mutter krank, aber nix Typhus. Bein kaputt.« Er stellte sich auf die Zehenspitzen, senkte die Stimme. »Und Schwestern?« Rollo hatte es trotzdem gehört. Ruckartig schoss sein Kopf aus der Deckung. »Schwestern? Wie alt?« 18, 20, erklärte der Junge so unschuldig, als wisse er nicht, worauf das Ganze hinauslief. »Schöne Schwestern.« Haller war inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass der Leutnant bereits lange genug unversehrt als Zielscheibe in der Gegend herumgestanden hatte, um einen Partisanenhinterhalt ausschließen zu können. Umständlich stand er auf und musterte unwillig einen hässlichen Fleck auf seiner Hose, den er sich bei der überstürzten Suche nach Deckung zugezogen hatte. Man konnte einfach nicht sauber bleiben in diesem Drecksland. Gemessenen Schrittes ging er auf den Leutnant zu. »Ich habe doch ausdrücklich verboten...« »In dem Haus sind noch Leute«, unterbrach ihn Hans. »Hübsche junge Mädchen«, bemerkte Fritz beiläufig. Haller, der eigentlich die Kompetenzen ein für alle Mal hatte klären wollen, blieb der Mund halb offen stehen. Aufgeregt schluckte er seine Entschlossenheit hinunter. »Was Sie nicht sagen!« Na dann raus damit! Um sich nicht allzu deutlich zu verraten, fügte er hinzu, wir brauchen dringend Küchenhilfen. Schwester, nix hier, hier nur alte Mutter, sagte der Junge schnell. Halla bedachte die Wanze, die es gewagt hatte, außerdienstliche Hoffnungen in ihm zu wecken, mit einem kurzen, kalten Blick. Los, anzünden die Bruchbude! Fritz drängte sich vor den Leutnant, ehe dieser mit ehrlicher Empörung alles weitere verderben konnte. Sein Gesicht verzog sich zu einer Grimasse, die Haller das Gefühl geben musste, dass man ihn voll und ganz verstand. Entschuldigung, Herr Oberleutnant, aber ich hätte einen Vorschlag. So leise, dass es die anderen nicht hören konnten, redete er auf Haller ein. Dieser nahm seine Brille ab und putzte sie, wie immer, wenn er versuchte nachzudenken. Die Soldaten warteten gespannt. Träume erwachten. Haller saß und entblößte die Zähne zu einem beinahe väterlichen Lächeln. Ebenso wie die Männer ihn vor wenigen Minuten gehasst hatten, würden sie ihn in den nächsten Minuten lieben. Er ließ sie noch eine Weile zappeln. Abgesehen davon würde ihm eine Frau unter 40 auch mal wieder guttun. Die kranke Mutter des Jungen war inzwischen vor die Tür gehumpelt. Haller reichte Fritz einen Laib Kommisbrot. »Geben Sie es der Frau da!« Fritz gab das Brot weiter, während Haller der Russin klarzumachen versuchte, dass die Gabe von ihm war. Der Russenjunge erzählte allen, dass er Sascha hieß und ihre Stiefel putzen würde. Mit dem Gefühl, einmal richtig menschlich gewesen zu sein, ging ihnen die Einäscherung der restlichen Holzkarten leicht von der Hand. Sie verlief ohne weitere Zwischenfälle.
Stellten Krankheiten ein ernstes Problem während des Krieges dar?
Ja, es gab natürlich diverse Krankheiten, die an der Front grassierten, vor denen die Soldaten auch Angst hatten. Das war neben Typhus, vor allem Gelbsucht und Ruhr. Da litten also viele dran. Und es war aber mitnichten so, dass wenn man das hatte, dass man dann sich sofort krank melden konnte. Sondern viele Soldaten hatten das dann jahrelang und waren trotzdem im Fronteinsatz. Es gab nicht wenige, die dann an den Spätfolgen dieser Krankheit nach dem Krieg gestorben sind. Wundschnarrkrampf war auch was immer wieder aufgetreten ist. Also es gab da auch noch keine allgemeine Impfung dagegen. Was ein Riesenproblem war, waren Läuse, die natürlich dann auch dadurch, dass man die Bisse immer wieder aufgekratzt hat, dass das geeitert hat, dass es oft schlecht verheilt ist, auch für Krankheitsübertragungen gesorgt haben, ebenso wie natürlich Ratten und Mäuse. Oft wurden die Soldaten, also Ruhr hat man sich vor allem dadurch geholt, dass man schmutziges Wasser getrunken hat. Also es gab eine ganze Reihe von Krankheiten, die der Truppe neben dem Kriegsgeschehen enorm zu schaffen machten.
Gab es auch eine medizinische Versorgung bei Krankheiten und wie hat sich das im Laufe des Krieges verändert?
Also es gab zu Beginn des Krieges noch eine relativ geordnete medizinische Versorgung. Das ist aber speziell an der Ostfront dann natürlich immer schlechter geworden. Und in Stalingrad, ab dem Moment, wo der Kessel geschlossen wurde im November 1942, gab es natürlich ganz rasch so gut wie keine Medikamente mehr. Und wenn es welche gab, wurden die teilweise auch unter der Hand zu extrem hohen Preisen gehandelt, also gegen Nahrungsmittel zum Beispiel. Für die normalen Soldaten gab es dann ganz bald eigentlich also nur noch die allerprimitivste medizinische Versorgung und speziell die Zustände bei den Verwundeten waren furchtbar. Dazu kommen wir aber später noch.
In der Textstelle kommt ja auch ein Kind vor. Wie wurde im Allgemeinen mit Kindern umgegangen und wurden die eher verschont?
Kinder hatten natürlich da einen ganz schweren Stand, also vor allem, wenn sie dann oft auch noch die Eltern verloren hatten. die mussten irgendwie überleben und haben sich natürlich dann teilweise den deutschen Soldaten auch angedient. Sei es, dass sie Schuhe geputzt haben, sei es, dass sie in der Küche geholfen haben, sei es, dass sie beim Nachschub irgendwie mithelfen konnten. Das alles wurde natürlich dann auch nach der Schließung des Kessels zunehmend schwieriger, weil dann die deutschen Soldaten natürlich erstmal nur noch an sich dachten. Und die Kinder waren dann oft gezwungen, Lebensmittel zu stehlen. Und die meisten Soldaten haben sie das sicher verscheucht, vielleicht manchmal geschlagen, aber es gab sicher auch Fälle, wo Kinder wegen sowas dann erschossen wurden. Allgemein muss man sagen, die Kinder haben da in einem völlig rechtsfreien, ungeschützten Raum existiert und ums tägliche Überleben gekämpft mit allen Mitteln und viele sind wahrscheinlich an Krankheit und Hunger einfach gestorben.
Also der kleine Junge verspricht den Soldaten ja seine Schwestern. Kam sowas häufiger vor, dass Familienangehörige den feindlichen Soldaten angeboten wurden und wie haben die in der Regel darauf reagiert?
Also der Junge spielt hier natürlich ganz geschickt mit den Erwartungen der Soldaten, weil also für die Frontsoldaten in Stalingrad war es an sich nahezu unmöglich, an eine Frau ranzukommen. Frauen gab es dort, wenn überhaupt, beim Nachschub oder in der Küche. Und insofern war natürlich jede Gelegenheit hoch willkommen, irgendwie Kontakt zu Frauen zu kriegen. Und je schlimmer die Lage in Stalingrad wurde, umso verzweifelter haben natürlich selbst Eltern ihre Kinder angeboten für ein Stück Brot oder eine kleine Mahlzeit. Das gab es dort durchaus und viele Soldaten sind auf so einen Handel auch eingegangen. Also, das weiß man.
Hat es dann zum Teil auch zu einer Art von Pflichtverletzung geführt oder Pflichtvernachlässigung geführt? Und wurde das, wie hier auch von einem Oberleutnant, dann auch akzeptiert?
Also es war natürlich so, dass an der Ostfront da die Spielräume ziemlich weit waren und dass es durchaus vorkommen konnte, dass man so einen Vorgesetzten wie einen Oberleutnant da auch zum Mitmachen überreden konnte und dass dann im Gegenzug zum Beispiel auch so ein Haus verschont wurde. Da gab es vieles, was, sag mal, nach den Militärstatuten verboten war und die Soldaten waren durchaus, wenn sie glauben konnten, dass sie nicht erwischt werden, dann auch bereit, gegen Befehle zu handeln oder da ihre Pflichten zu verletzen. Also ich meine, es kam natürlich auch ganz häufig zu Vergewaltigungen, die nie nach oben gemeldet wurden, wo die Soldaten eigentlich immer davon ausgehen konnten, dass sie da straffrei ausgehen. Natürlich war das alles offiziell verboten und wenn Leute erwischt wurden, also ich weiß, dass der Generalfeldmarschall Manstein mal von einem Fall berichtet, wo zwei Soldaten eine 80-jährige Frau vergewaltigt haben und die wurden dann auch beide zum Tod verurteilt. Also wenn sowas offiziell gemeldet wurde, dann wurde da auch durchgegriffen, aber ich würde mal sagen, in über 90% der Fälle, vielleicht sogar mehr, wurde hat sowas ein General gar nie erreicht und es hat ihn auch nicht groß interessiert, weil er voll damit beschäftigt war, irgendwie das Kriegsgeschehen einigermaßen im Griff zu haben. Ne?
Das war die 17. Folge von unserem Podcast zu Stalingrad. Vielen Dank fürs Zuhören.